Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste, Freunde, liebe Kinder, liebe Jugend. Ja, wie schon gesagt wurde, wir freuen uns sehr, dass wir dieses Jahr wieder dran sind und hier sind. Es gibt ja einen Spruch, alle Jahre wieder, aber es ist alle zwei Jahre. Aber alle Jahre wieder sehen wir uns mit Einsiedels. Wir freuen uns sehr, dass wir da seit vielen, vielen Jahren schon befreundet sind. Ja, wir sind gestern auch hier gut angekommen, sind wir auch froh und dankbar. Ist nicht alles selbstverständlich. Gestern war auch gutes Wetter, die Sonne hat geschienen. Wir sind dann, durchs Altmühltal gefahren, weil irgendwo Stau war. Aber es war sehr schön, wir wollten ein bisschen anders fahren, aber egal. Weißenburg, Eichstätt, Ingolstadt, die Strecke. Für uns was Neues, aber es war sehr schön. Ja, und wir sind froh und dankbar, dass wir hier sind. Die meisten, also hier auch, wenn ich so durch die Reihen gucke, kennen uns oder auch die Gesichter, man kennt sich. Ja, wurde schon gesagt, die Helga Kürbis, wir kommen aus Rheinland-Pfalz. Es ist aber die Mittelrheinische Vereinigung. Und die Mittelrheinische Vereinigung hat drei Bundesländer, Saarland, Hessen und Rheinland-Pfalz. Aber wir kommen aus der Pfalz, Frankenthal in der Pfalz, Worms, Ludwigshafen, so ein bisschen, dass ihr eine Vorstellung habt, sind genau 400 Kilometer bis nach Haar, also alles überschaubar, ne? Ja, wir haben zwei erwachsene Söhne, einige kennen sie auch von den Skifahrzeiten her, sind inzwischen beide verheiratet und seit 8 Monaten bin ich Oma, ja, das ist gut, und mein Mann ist Opa, also es ist, also wir sind begeistert, wie das so ist, ne? Ja, und wie gesagt, Gottes Segen jetzt auch für die Stunde hier oder halbe Stunde noch, wo wir gemeinsam noch zusammen sind. Ich habe euch heute ein Thema mitgebracht, und zwar das Thema, es geht mir heute um die Hoffnung. Um die Hoffnung. Wenn ihr jetzt das Wort Hoffnung hört, einfach so, was fällt euch jetzt ganz spontan dazu ein? Es kann ein Bibeltext sein, es kann ein Sprichwort sein oder wie auch immer. Was fällt euch ein? Hoffnung.
Hoffnung heilen macht manchen zum
Narren. Richtig? Ja, bitte. Hoffnung stirbt zuletzt. Es steht bei mir ganz oben. Das wird am meisten gesagt.
Hoffnung lässt nicht zuschanden werden.
Das ist ein Bibeltext. Die Hoffnung lässt nicht zuschanden werden. Hoffnung ist grün. Bald wird's, ne? Wir hoffen, dass es endlich. Heute Morgen hat es geschneit ein bisschen, ja? Hoffnung hat was mit Warten zu tun, richtig. Wir hoffen. Hoffnung. Ich habe mir zum Beispiel auch aufgeschrieben, Stimme der Hoffnung. Gut, sie ist bei uns in der Nähe, also nicht so weit weg. Stimme der Hoffnung. Und in dem Text im Internet steht, was sie möchte. Die Stimme der Hoffnung möchte Hoffnung, Lebenssinn und Lebenshilfe vermitteln. Sie möchte dazu beitragen, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen, und sie möchte durch ihre Angebote Menschen in eine lebendige Beziehung zu Gott führen. Zum Beispiel Stimme der Hoffnung. Und dann das Liederbuch hier, das ist mir auch erst viel später aufgefallen, hier steht Lieder der Hoffnung. Ist auch was Schönes, was Besonderes. Sprichwörter, okay, wurde gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Oder hat jemand gesagt, solange ich atme, hoffe ich. Ja, und was habe ich mir noch aufgeschrieben? Was wäre ein Leben ohne Hoffnung, hat jemand gesagt. Das wäre nur ein Funke, der aus der Kohle springt und sofort verlischt. Und Bibeltexte gibt es auch einige, wo mit Hoffnung zu tun haben. Zum Beispiel 1. Korinther 13, Vers 13, nur als Beispiel. Nun aber bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei, aber am größten jedoch unter ihnen ist die Liebe. Oder Römer 12, Vers 12. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich ich im Gebet. Oder, ich heb mir diese Jahreslosungen immer auf, Jahreslosung 2010. Ich gebe euch Hoffnung und Zukunft, sagt Gott, in Jeremia 29, Vers 11. Ja, das war mal so ein bisschen eine Einleitung. Im Lexikon steht unter Hoffnung Folgendes. Hoffnung, Das ist die positive Grundempfindung des Menschen, die ihn davor bewahrt zu verzweifeln. Hoffnung, das ist die treibende Kraft, die ihn, also den Menschen, aktiviert und zu Höchstleistungen beflügelt. Und dann heißt es weiter, ohne Hoffnung, das ist kein Leben. Ist also sehr interessant, was da im Lexikon steht. Und der Lothar Zenetti, er war katholischer Theologe und Schriftsteller, er hat gesagt, Menschen, die aus der Hoffnung leben, sehen weiter. Menschen, die aus der Liebe leben, sehen tiefer. Und Menschen, die aus dem Glauben leben, sehen alles in einem anderen Licht. Das ist auch ein sehr guter Gedanke. Ja, ich möchte mit euch jetzt über verschiedene Zeichen der Hoffnung sprechen, die natürlich in der Bibel stehen. Und ich habe mir einfach jetzt mal drei Zeichen sozusagen da herausgewählt. Und das erste Zeichen der Hoffnung, das ist ein rotes Seil. Jetzt frage ich mal die größeren Kinder, vielleicht wissen sie zufällig die Geschichte. Ein rotes Seil, das ist im Alten Testament eine Geschichte, steht ziemlich am Anfang der Bibel. Wisst ihr das zufällig? Oder die Erwachsenen, egal. Die Rahab. Okay, geht um die Rahab. Ihr könnt gerne mit mir Josua 2 aufschlagen. Ich werde da einige Texte einfach daraus lesen. Ja, Josua 2 zuerst mal. Mose war gestorben. Josua hat sozusagen die Leitung, ihm wurde sie übertragen, hat sie übernommen. Und endlich unter der Leitung von Josua konnten sie oder haben sie den Jordan überquert und sie kamen in das gelobte Land Kanaan. Aber der Zugang zum Zentrum des Landes, also zur gut befestigten Stadt Jericho, war blockiert. Die massiven Befestigungsanlagen machten die Stadt, jetzt menschlich gesehen, uneinnehmbar. Josua ersandte heimlich zwei Kundschafter aus, um die Stadt zu erkunden. Und in Josua 2, Vers 1, da heißt es, sie kamen in das Haus einer Hure, die hieß Rahab, und sie kehrten dort ein. Rahab versteckte die Kundschafter vor den Boten des Königs. Es war sehr schnell bekannt, dass da Spione sind. Und ehe die Männer sich schlafen legten, stieg sie, so heißt es hier, stieg sie zu ihnen hinauf auf das Dach. So heißt es nämlich in Josua 2, Vers 8. Und dann fand eine sehr beachtliche Besprechung statt. Rahabs Dialog mit den Kundschaftern zeigt sehr deutlich, dass die Menschen in Kanaan genau wussten, was Gott für sein Volk getan hatte und dass sie schreckliche Angst hatten, als die Israeliten an ihrer Grenze auftauchten. Rahab, sie sagte, das steht in Vers 9, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Nicht erstmal gegeben wird und so weiter. Sie sagt, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Und in Vers 10 heißt es weiter, denn wir, also das Volk, wir haben von den Taten gehört. Es war also nichts Unbekanntes. Und dann Vers 11, zweiter Teil, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Ich finde es ein wunderbares Zeugnis von dieser Rahab. Auffällig dabei ist, dass offenbar alle, so wie sie sagt, alle Kanaaniter diese Informationen über Gott hatten, Rahab jedoch die einzige war, die diesem Gott nicht widerstand, sondern sich ihm anvertraute. Und so fing Rahab an, mit den Kundschaftern zu feilschen. Rahab wollte ihnen ja helfen. Wenn nun die Israeliten Jericho einnehmen würden, so die Forderung Rahabs, sollten die Israeliten versprechen, sie und ihre Familie zu verschonen. Und die Kundschafter, sie ließen sich auf diesen Handel ein und Rahab verhalf ihnen zur Flucht. Die Männer, sie sprachen dann zu ihr, es ist dann Josua 2, Vers 18. Sie sagten, wenn wir ins Land kommen, so sollst du dieses rote Seil in dein Fenster knüpfen, durch das du uns herniedergelassen hast, und zu dir ins Haus versammeln, deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und deines Vaters ganzes Haus. Das rote Seil war in dem Moment das Hoffnungszeichen für Rahab. Wegen der Lage des Hauses, ihres Hauses auf der Stadtmauer würde das Seil von den israelitischen Soldaten immer und immer wieder gesehen werden, während sie um die Mauer 7 Tage lang herummarschierten. Ihr Haus würde deutlich gekennzeichnet sein und kein Soldat würde es wagen, den Schwur anzutasten und irgendjemand in diesem Haus zu töten. Gott zeigte seine Macht, vor der sich die Kanaaniter ja so sehr gefürchtet hatten. Die Mauern von Jericho, sie stürzten ein, aber Rahab und ihre Familie, sie überlebten. Könnt ihr dann gerne nachlesen in Josua 6. In Hebräer 11 werden die Wunder aufgezählt, die der Glaube im Leben von Menschen bewirkt hat. Und über Rahab heißt es in diesem Abschnitt, Hebräer 11, Vers 31. Hebräer 11, Vers 31, da heißt es, durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschafter freundlich aufgenommen hatte. Und sie, die Rahab, wurde ein Glied in der Ahnenreihe des Messias. Und das könnt ihr auch gerne mal nachlesen, das steht in Matthäus 1, Vers 5, da ist sie auch aufgeführt. Und was auch sehr interessant ist, die Rahab, sie war die Mutter von Boas. Der Boas heiratete später die Moabiterin Ruth und aus dieser Verbindung entstand also Obed, dann Isai und David. Also es ist sehr, und dann natürlich Jesus. Es ist also eine sehr, sehr interessante Angelegenheit, wie Gott das alles geführt hat. Jetzt oberflächlich betrachtet würde man Rahab vielleicht nicht unbedingt mit dem auserwählten Volk Gottes in Verbindung bringen. Aber bei genauerer Betrachtung dieser Geschichte erfährt man jedoch sehr viel über ihren Charakter. Rahab, sie hatte Mut. Das wird deutlich an ihrer Bereitschaft, den Leuten Gottes zu helfen. Und sie war außerdem eine Frau, die sehr eng mit ihrer Familie verbunden war. Als sie nämlich mit den Kundschaftern die Absprachen über ihre Rettung traf, bat sie nicht nur um Schutz für sich selbst, sondern auch für ihre Familie. Und was auch wichtig ist, die Familie, sie vertrauten Rahab auch ihr Leben an. Sie wussten nicht, wie es ausgeht, aber sie vertrauten Rahab. Offenbar war Rahab intelligent und hatte einen wachen Verstand. Sie benutzte ihren Durchblick, um sich und ihre Familie zu schützen. Rahab weiß um die Macht des Gottes, des Volkes Israel. Es bereitete ihr keine Probleme, sich vorzustellen, dass dieser große Gott auch sie schützen kann. Rahab stellt sich jedenfalls auf die richtige Seite und rettet dadurch ihr eigenes Leben und das ihrer ganzen Familie. Und auf der richtigen Seite zu stehen, rettet bis heute Leben. Das zweite Zeichen der Hoffnung ist ein Stein. Auch das spielt sozusagen im Alten Testament. Und als ich das so mal nachlas oder mal suchte, es gibt sehr viele Begebenheiten, die mit einem Stein zu tun haben. Aber das ist jetzt ein großer Stein, ein sehr großer Stein. Und wir gehen jetzt in das Kapitel Daniel, Daniel 2. Daniel 2, zuerst mal Daniel 2, Vers 3. Wir sind jetzt beim König Nebukadnezar und wir kennen die Geschichte, aber es ist immer wieder interessant, darüber auch nachzudenken. Der König Nebukadnezar hatte einen Traum und es hat ihn unheimlich beunruhigt. Der König erließ alle Zeichendeuter, Weisen, Zauberer und Wahrsager zusammenrufen, dass sie ihm diesen Traum oder seinen Traum sagen sollten. Also so wie man das nachliest, wusste er nicht mehr genau, um was es ging. Er wollte haben, dass sie ihm den Traum erstmal sagen. Aber niemand konnte ihm helfen. Daniel 2, Vers 3. Der König sprach zu ihnen, ich habe einen Traum gehabt, der hat mich erschreckt und ich wollte gerne wissen, was es mit dem Traum gewesen ist. Und da die Zeichendeuter und Wahrsager und so weiter dem Daniel nicht helfen konnten, war er, ich sag's jetzt mal, ein bisschen böse und so weiter und er wollte alle Zeichendeuter und Wahrsager und Gelehrten dann töten lassen. Und nun kommt Daniel ins Spiel. Dem Daniel wurde dieses Geheimnis durch ein Gesicht in der Nacht offenbart. Und der Daniel, er ging zum König und sagt, Daniel 2, Vers 27 ist das jetzt, das Geheimnis, nachdem der König fragt, vermögen die Weisen, die Gelehrten, die Zeichendeuter und Wahrsager dem König nicht sagen. Aber, ganz dick, schwarz, aber, sag ich jetzt, aber es ist ein Gott im Himmel, der kann Geheimnisse offenbaren. Und dieser Gott im Himmel hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was in künftigen Zeiten geschehen soll. Mit deinem Traum und deinen Gesichten, als du schliefst, verhielt es sich so. Und Daniel erklärt dem König das Standbild. Haupt aus Gold, Brust und Arme aus Silber, Bauch und Lenden aus Kupfer, die Schenkel aus Eisen, die Füße teils Eisen, teils Ton. Und in Vers 34 heißt es dann, das sagt Daniel, das sahst du, o König, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden. Dieser Stein traf das Bild an seinen Füßen und zermalmte alles. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, sodass er die gesamte Welt füllte. Und das ist der Traum, erklärte Daniel zuversichtlich. Und der König, der jeder Einzelheit mit gespannter Aufmerksamkeit gefolgt war, er wusste, dass ihm genau dieser Traum so sehr beunruhigt hatte. Und nun war er auch innerlich vorbereitet, die Erklärung dazu aufzunehmen. Gott war im Begriff, dem Herrscher von Babylon bedeutsame Wahrheiten mitzuteilen. Gott wollte ihm offenbaren, dass er Macht hat über die Reiche der Welt. Auch die Macht, Könige einzusetzen und wieder abzusetzen. Die Ereignisse der Zukunft, die bis zum Ende der Zeit reichten, sollten vor diesem König erfüllt werden. Daniel erklärte, dass die Königreiche, die über die Welt und das Volk Israel herrschten, nicht durch menschliche Mittel zerstört werden, sondern durch das Kommen des Herrn Jesus. Daniel 2, Vers 45, nochmal, wie du ja gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden von Berg herunterkam und alles zermalmte. Und dieser Stein ist ein Hoffnungszeichen auf ein gutes Ende, auf ein Ende mit Gott. Und nun kommen wir schon zum dritten Zeichen der Hoffnung. Das dritte Zeichen ist ein Vers in der Bibel, Daniel 2, Vers 44. Daniel 2, Vers 44. Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche, die ja dem Nebukadnezar gezeigt wurden, wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören. Aber es selbst wird ewig bleiben. Und ihr Lieben, das ist unsere Adventhoffnung. Und diese Hoffnung erfüllt sich bei der Wiederkunft Jesu Christi. Jemand hat mal gesagt, es ist unsere Wiederkunftshoffnung. unser Herr kommt. Als Jesus auf dieser Erde lebte, erklärte er einmal seinen Jüngern, dass er sterben muss, um seine große Rettungsaktion überhaupt durchführen zu können. Das war schwer zu verstehen und auch anzuerkennen. Aber Jesus versprach gleichzeitig, bald wieder zu kommen, so sagte er es. Und die Jünger, sie fragten Jesus in Matthäus 24, Vers 3. Sie fragten, was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Und nur wenig später beantwortet Jesus ihnen diese Fragen. Jesus spricht von Kriegen, von Hungersnöten, von Erdbeben, Verfolgungen, Ungerechtigkeit und Lieblosigkeit. Und er sagt, es muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Matthäus 24. Und wenn wir dann diese Texte lesen, kommt uns doch das irgendwie bekannt vor. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht von neuen Katastrophen berichtet wird. Terror, Angst und Verzweiflung bestimmen vielleicht unseren Alltag. Wissenschaftler warnen vor dem Chaos, auf das wir uns unweigerlich zubewegen. Überall auf der Welt häufen sich die Beweise dafür, dass zum Beispiel die Abläufe der Natur irgendwie durcheinander geraten sind. Die Jahreszeiten sind nicht mehr berechenbar. Die Klimaveränderung findet nicht nur statt, sie nimmt sogar mit so hoher Geschwindigkeit zu, dass sie zu einer Bedrohung für viele geworden ist. Wie soll es weitergehen? Geht es weiter? In unserer Zeitung stand vor einiger Zeit, sind wir noch zu retten als Überschrift, wo mal wieder eine Katastrophe stattfand. Sind wir noch zu retten? Ja, machen wir uns nichts vor. Die Lage ist ernst und wir sollten sie auch ernst nehmen. Aber dennoch besteht kein Grund zur Panik. Wenn sich diese Dinge ereignen, dann dürfen wir hoffen. Lukas 21, Vers 28. Entschuldigt, ich muss einen Schluck trinken. Lukas 21, 28, da sagt Jesus, wenn aber dieses, was ich vorher aufgezählt habe, wenn dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Gott hat uns die Zeichen der Zeit gegeben, die uns wach halten, indem sie uns immer wieder an unsere große Zukunft erinnern. Jesus fordert uns immer wieder auf, darum wachet, ihr wisst nicht, wann euer Herr kommt. Das steht in Matthäus 24, Vers 42. Und das soll auch keine Drohung sein und keine Schreckensvision. Der genaue Zeitpunkt ist für uns nicht entscheidend. Aber es ist wichtig und entscheidend, dass wir jederzeit wachsam und für sein Kommen auch bereit sind. Und im Grunde liegt in dieser Aussage, also dass wir wachsam sein sollen, ein großes Geschenk, das unglaubliche Bewegung in unser Leben bringt. Täglich haben wir nämlich die Chance, unser Christsein auszuleben und den fürchterlichen Ereignissen, die leider da sind, dieser Welt, Gottes Wirklichkeit entgegenzusetzen. Als Christen haben wir eine große Aufgabe zu erfüllen. Unseren großen Erwartungen wollen wir doch allen Menschen weitergeben, damit auch sie neue Hoffnung bekommen. Und diese Aufgabe beschreibt Jesus in Matthäus 24, Vers 14, wo er dann sagt, es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Wann das ist, wissen wir nicht. Ist auch unwichtig. Wichtig ist, dass wir bereit sind. Und bei Gott, ihr Lieben, bei Gott hat jeder eine Chance. Er urteilt nicht voreilig. Deshalb wird sein Sohn erst auf die Erde kommen, wenn die gute Nachricht überall gehört wird. Und das Evangelium bedeutet mehr als gute Worte. Das Evangelium weiterzugeben ist eine sehr praktische Angelegenheit, die sich an den Bedürfnissen und an den Nöten des Mitmenschen orientiert. Die Zeichen der Zeit, wie ich schon sagte, können uns vielleicht Angst machen. Und wenn in der letzten Zeit die Welt sozusagen aus den Fugen geraten wird, dann sind wir alle mit dieser Tatsache konfrontiert. Es ist vielleicht kein besonders angenehmer Gedanke, aber Gott lässt uns mit all unseren Ängsten nicht allein. Es besteht überhaupt kein Zweifel daran, dass Gott bei uns ist. Wir sind der Katastrophe nicht hilflos ausgeliefert. Sie ist nämlich nicht das Ende. Selbst im chaotisch erscheinenden aktuellen Weltgeschehen dürfen Jesu Nachfolger Gewissheit haben, Gott behält die Kontrolle, damit ihr glaubt, wenn es nun geschehen wird. So heißt es in Johannes 14, Vers 29. Und wenn wir aufmerksam darauf achten, wie sich vor unseren Augen Stück für Stück erfüllt, worauf Jesus zuvor hingewiesen hat, dann werden unser Vertrauen zu ihm und die Vorfreude auf den Tag der Wiederkunft immer mehr zunehmen. Und dazu passt sehr gut die Begebenheit, die der Pastor Wilhelm Busch als Soldat erlebt hat. Es war im Ersten Weltkrieg. Und diese Begebenheit trägt die Überschrift: Das Beste kommt noch. Das sind seine Worte. Das Beste kommt noch. Und er erzählt: Unvergleichlich der Tag, als mir gesagt wurde, dass ich in Urlaub fahren dürfe. Das war freilich eine sehr beschwerliche Reise. 8 Tage lagen wir auf der Bahn, dicht gedrängt unter Gluthitze. Wir haben schrecklichen Durst gelitten. Die Nächte, sie waren eine Qual. Aber wenn mir einer gesagt hätte, ich soll aussteigen, um der beschwerlichen Reise willen, dann hätte ich ihn laut ausgelacht. Der Gedanke, dass es zur Heimat ging, machte alle Strapazen, Nöte und Qualen ganz, ganz klein. Und wenn die Nacht einfach nicht vergehen wollte, dann eilten meine Gedanken voraus. Ich reise nach Hause, ich reise nach Hause. Ja, und wir Christen haben allen Grund, dass wir uns auf die Zukunft, auf unser neues Zuhause freuen, dass wir zuversichtlich und erwartungsvoll daran denken. Warum? Weil Jesus Christus uns eine Zukunft in Aussicht gestellt hat, für die zu leben es sich lohnt. Jesus sagt in Johannes 14, ist einer meiner Lieblingstexte, Johannes 14, 1 bis 3. Johannes 14, 1 bis 3. Jesus sagt: Euer Herz erschrecket nicht. Glaubet an Gott und glaubet an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, würde ich dann zu euch gesagt haben: Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Das Beste kommt noch. Jürgen Moltmann, es ist ein namhafter Theologe und ein Universitätsprofessor, er prägte den Satz: Wer Hoffnung hat, wird fähig, die Welt auszuhalten. Wer Hoffnung hat, wird fähig, die Welt auszuhalten. Ja, Gott gibt uns solch eine Hoffnung. Wer täglich im Vertrauen zu ihm daran festhält, dass er für seine Kinder einmal alles neu macht und dass es dann kein Leid, noch Geschrei, noch Schmerz, auch keinen Tod mehr geben wird, so wie es in Offenbarung 21 heißt, der Mensch hat die notwendige Kraft und auch den inneren Frieden. Und das ganze Geschehen will uns übrigens auch Ostern vermitteln. Wir haben ja jetzt das Osterwochenende. Und Ostern ist das Fest der Hoffnung, weil Jesus auferstanden ist, haben die Kinder gesungen, weil er lebt, weil er damit mehr noch als ein sinnvolles, zielorientiertes neues Leben schenkt. Der auferstandene Christus macht uns ganz sicher, in unserer Hoffnung auf einen Neuanfang, auf Vergebung und Versöhnung, auf die Auferstehung zum ewigen Leben, werden wir nicht enttäuscht. Und zum Schluss habe ich noch einen Spruch von Peter Hane. Peter Hane, er ist Journalist, Autor, TV-Moderator und er ist bekennender Christ. Er hat gesagt, das ist ein sehr schöner Spruch, also mir gefällt er. Er sagt, Christen sind eine echte GmbH. Und er übersetzt, das ist eine Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Eine Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Und er sagt, in dieser Firma, in dieser Gemeinschaft ist jeder willkommen. Es gibt keinen Einstellungsstopp. Ja, ihr Lieben, wir sind alle eingeladen. Es liegt an uns, ob wir diese Einladung annehmen oder ablehnen. Die Möglichkeit, es uns nach diesem Leben noch einmal anders zu überlegen, wie es manche sagen, wird es aber nicht geben. Aber das haben wir auch gar nicht nötig, weil wir schon heute sagen können, ja Herr, ich bin bereit. Und das ist alles, worauf Jesus wartet. Worauf warten wir noch und worauf wartest du noch? Der Herr segne dich. Gottes Segen für euch. Amen. Ja, lieber Vater im Himmel, du großer Gott, wir kommen noch einmal vor deinen heiligen Gnadenthron, um dir Dank zu sagen, zuerst einmal für deinen Sabbattag, den wir wieder ausleben dürfen in Frieden und Freiheit. Ich sage dir Dank, dass es hier in Waldperlach eine Gemeinde gibt, wo sich Geschwister, Freunde, Gäste, jung und alt jeden Sabbat versammeln, um dich anzubeten und dir die Ehre zu geben. Lieber Vater, ich danke dir, dass du vor der Erschaffung der Welt schon den Erlösungsplan gelegt hast und dass Jesus, als die Zeit erfüllt war, bereit war, auf diese Erde zu kommen, dass er hier gewirkt hat und gelebt hat und dass Jesus dann für meine und deine Schuld ans Kreuz gegangen ist und dafür gestorben ist und dass du ihn, lieber Vater, nach 3 Tagen wieder auferweckt hast und dass Jesus jetzt an deiner Seite ist, dass er unser hoher Priester und unser Fürsprecher ist. Und was das Allerschönste ist, dass Jesus jetzt schon die Wohnungen für uns alle vorbereitet. Lieber Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du an diesem deinem Sabbattag ganz besonders unter uns bist, dass du diesen Tag an uns segnest und dass du auch in der neuen Woche bei uns bist. Herr, du weißt alles, was auf uns zukommt. Und so bitte ich dich, dass wir dort, wo wir leben, wo wir arbeiten, wo wir zur Schule gehen, dass wir dort ein Licht und ein Zeugnis sind, dass die Menschen spüren, wir sind deine Kinder. So legen wir alles in deine Vaterhände und danken es in dem wunderbaren Namen Jesus Christus. Amen. Amen.